Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wolfram Eilenberger, der Philosoph, und ich, wir haben gerade noch mal über Ayn Rand gesprochen, also eine der vier Frauen, die im Buch Thema ist, das Wolfram Eilenberger im September herausbringt. Und Sie haben es ja eben schon gesagt, sie ist eben relativ unbekannt in Deutschland. Aber man sieht Menschen, haben Sie mir eben erzählt, auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, die Ayn Rand T-Shirts tragen. Was wollen diese Demonstranten denn ausdrücken?
Na, die schließen an ein Grundglaubensbekenntnis von Ayn Rand, dass der Staat keine Macht hat über das Individuum in Bezug auf seine elementaren Lebensentscheidungen. Und sobald er sich sie anmaßt, ist der Schritt in die Totalität, in den Totalitarismus gegeben. Das ist eine sehr aggressiv antitotalitäre Philosophie, und der Maskenzwang ist ja für viele dieser Menschen eine Art Symbol einer Übergriffigkeit des Staates in ihr Privatleben. In den USA sieht man das noch viel stärker mit Ayn Rand Bezug. Und natürlich kann man diese Frau, wie diese vier Heldinnen des Buches, auch in ihrem Denken nur aus dem Hintergrund der totalitären Erfahrung der 30er Jahre verstehen. Hannah Arendt, eine große antitotalitäre, Simone Weil in gleicher Weise. Und bei Ayn Rand ist es eben, würde ich sagen, die stark neoliberale, amerikanisierte Form dieses Denkens, das sehr staatsskeptisch ist und gerade jetzt in dieser Zeit wieder eine politische Wirkung entwickelt, die wir übersehen. Ich plane meine Bücher ja eher wie eine Flaschenpost aus der Vergangenheit, sodass wir die Gegenwart besser verstehen. Und Ayn Rand ist da eine große Übersehene.
Und denken Sie, dass es vielleicht sogar so sein könnte, dass sie übersehen ist, weil ihre Inhalte praktisch zu nonkonformistisch sind?
Das ist sicher so, dass sie weit außerhalb dessen liegt, was den Mainstream definiert und zeigt. Ich glaube, dass wir in der politischen Kultur insgesamt ein bisschen in das Problem laufen, dass wir denken, dass die Dinge, die uns nicht gefallen, einfach deswegen nicht mehr existieren, weil wir sie nicht thematisieren. Mhm. Und das ist bei Ayn Rand der Fall. Sie ist in Deutschland ganz unbekannt, aber ihre Wirkung auf die Weltpolitik, möchte ich sagen, ist vielleicht am stärksten von allen Vieren.
Weil sie eben in vielen anderen Ländern sehr viel gelesen wird.
Ja, weil sie auch eine Autorin ist, die Jugendliche begeistert und Jugendlichen eine erste Weltanschauung gibt. Sie ist aber auch eine Autorin gewesen, die in den 60er, 70er Jahren eine ganze Schülerschaft heranzog, zu dem zum Beispiel Alan Greenspan, dem späteren Chef der Leitbank in den USA, wurde. Das heißt, ihre Ideologie ist politisch umgesetzt worden, und zwar mit dem, was wir heute Neoliberalismus nennen.
Und dass Sie sich jetzt mit ihr auseinandersetzen als Philosoph, und sie ist Philosophin, zeigt natürlich, und dass sie gleichzeitig sozusagen präsent ist auf den Demonstrationen derzeit, dass die Philosophie immer auch wichtig ist und immer auch in den Alltag reinragt und etwas ganz Konkretes zu sagen hat zu dem, was passiert in einem gegenwärtigen Moment.
Ja, das ist ein Leitsatz, den alle vier Heldinnen unterschreiben würden, dass es nichts Mächtigeres auf dieser Welt gibt als eine Idee. Und das haben sie geglaubt, das haben sie gelebt. Und wenn Sie an Simone de Beauvoir denken und die Emanzipation, Hannah Arendt und die Frage, was ein totalitäres System ist, oder eben Ayn Rand, dann ist das nicht nur eine Behauptung, sondern wir könnten unsere Gegenwart gar nicht verstehen, ohne das, was diese Frauen gedacht haben.
Ja, aber ich meine, wenn man sagt, es gibt eben nichts Wirkmächtigeres als eine Idee, dann muss man sagen, auch die sogenannten freien Ideen laufen womöglich Gefahr, eben wieder neue sozusagen Kästen zu schaffen, aus denen man sich auch erst wieder rauskämpfen muss.
Ja, und das bringt uns vielleicht auch zurück an den Anfang des Gesprächs. Mit dem Feuer der Freiheit ist es eben so, es muss eingehegt werden, sonst wird das auch manchmal ein Flächenbrand und wirkt sehr, sehr zerstörerisch.
Aha. Wir haben ganz am Anfang über Belarus gesprochen. Darauf wollen Sie jetzt sozusagen kommen. Und Sie haben promoviert über den Kulturphilosophen Mikhail Bartin im 20. Jahrhundert. Was hätte der denn gesagt zu dem, was derzeit in Belarus passiert?
Ja, Bartin gehört auch in diese große Tradition der antitotalitären Denker. Er ist ein Denker der Vielstimmigkeit, der gesagt hat, dass der Roman das Modell einer guten Demokratie ist. Da treffen sich Menschen, die ganz verschiedene Ansichten haben, um miteinander zu reden, nicht um einig zu werden, sondern um Kontrast zu erzeugen. Und ich glaube, das ist das Gespräch, das Belarus, Weißrussland, das wir alle brauchen, den Mut zum Kontrast, der nicht in einen Konsens mündet. Das ist Freiheit.
Gut, aber wenn man sagt, das passiert im Roman, dann hat man natürlich sozusagen gleich diejenigen vor sich, die sagen, ja, träum weiter.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der europäische Rechtsstaat ohne die Tradition des Romans wirklich gut zu verstehen ist. Das steht am Beginn der Moderne. Da ist eine Kultur der Vielstimmigkeit, die sich dann politisch zeigt. Aber der Roman, glaube ich, da hat Bartin recht, ist das Modell eines friedlichen Zusammenlebens in Freiheit.